Liebe Gemeinde, vor wenigen Wochen starb eine der schillerndsten Figuren der evangelikalen Szene. Eine Person, die ähnlich erfolgreich war, in gewissem Sinne, wie Billy Graham. Robert Schuller erreichte mit seinem Fernsehgottesdienst Hour of Power, also Stunde der Kraft, bis zu 20 Millionen Zuschauer und Zuhörer, vor allem in Nordamerika und in Russland, aber auch hier in Deutschland, in unseren Nachbarländern, wurde oft der Gottesdienst oder der sogenannte Gottesdienst aus der Glaskathedrale geschaut. Schuller war groß im Geschäft. Unter anderem war er Anteilseigner am ersten niederländischen Privatsender, über den dann seine sogenannten Fernsehgottesdienste liefen. Was war das Besondere an Robert Schuller? Er kreierte, wie er sagte, eine neue Theologie. Und dabei spielte er scheinbar Jesus gegen Paulus aus. Ein Prinzip, mit dem wir auch heute konfrontiert sind. Er sagte, er definiert den Calvinismus ganz neu. Er passt ihn an unsere Zeit an. Er deckt das auf, was seiner Meinung nach die Reformatoren zugeschüttet hätten. Und er nannte es eine Mischung aus Theologie und Psychologie. Und sogar das sehr liberale Online-Nachschlagewerk Wikipedia schreibt, Schullers theologisches Konzept ist stark auf den Menschen konzentriert. Und das ist in diesem Punkt richtig. Er meinte, Bekehrung bedeutet Folgendes. Das eigentliche Problem des Menschen ist, dass er ein schlechtes Bild von sich selbst hat. Und Bekehrung bedeutet, der Mensch bekommt ein positives, neues, ungetrübtes Bild von sich selber. Schuller meinte, der wahre Glaube ist der Glaube an sich selbst. Und er war nicht der Einzige, der diese Lehren verbreitet hat. Er hat schon vor Jahrzehnten mit zu einer sehr großen Bewegung im evangelikalen Bereich beigetragen, die genau dieses behauptet. Und wir sind auch heute in vielen Gemeinden, in vielen Bünden und theologischen Zusammenhängen damit konfrontiert. Er sagte zu Philipper 2, 7 und 8, wo es heißt, er, also Jesus, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und zu diesem Satz, der natürlich im krassen Widerspruch zu den Lehren eines Robert Schuller steht, sagte selbiger, Jesus kannte sein eigenen Wert. Sein Erfolg stärkte sein Selbstbewusstsein, sagt Schuller. Er litt am Kreuz, um seine Selbstachtung zu heiligen. Und er trug das Kreuz, um auch ihr Selbstbewusstsein zu heiligen. Und ebenso wird das Kreuz den Ego-Trip heiligen. Zitat Robert Schuller. Und schließlich sagt er in seiner Autobiografie unter anderem, wenn ein Mensch glaubt, dass er verloren ist, dann kann er nicht gerettet werden. Wenn ein Mensch glaubt, dass er verloren ist, kann er nicht gerettet werden. Kurz gesagt, Sünde ist gar nicht das Problem. Das, was die Bibel als Sünde beschreibt, das ist eigentlich gar nicht das Problem. Wir wollen heute in unserer Predigt darauf schauen, was sagt Jesus dazu? Schuller selbst sagt, Jesus hat nie jemand einen Sünder genannt. Darauf werden wir heute schauen. Was sagt Jesus zur Sünde? Schuller und dann die anderen Vertreter dieser sogenannten positiven Theologie sagen, die Selbstverwirklichung, die ihrer Meinung nach Jesus gewollt hat, steht im Widerspruch zu den Lehren des Paulus. Jesus hat niemand einen Sünder genannt. Jesus hat nie gesagt, dass Sünde das eigentliche Problem ist. Und ganz nebenbei, Robert Schuller ist einer der Ziehväter von der Saddleback-Gemeindebewegung und der Willow Creek-Gemeindebewegung. Er hat gesagt, wenn jemand meine neue Psychotheologie sehen will in der Praxis, dann gehe nach Saddleback und nach Willow Creek. Die haben es besser umgesetzt als ich hier in der Glaskathedrale. Was sagt Jesus zur Sünde? Ist Sünde nicht das Problem? Wir wollen auf unseren Predigtext schauen. Ich lese ihn. Matthäus 18, Abvers 6. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Lass uns noch einmal beten. Ja, du guter Herr, bitte schließ uns nun dein Wort auf, schenk uns die rechte Konzentration und lass uns klar durchblicken. Bitte segne jetzt diese Zeit, segne es Hören und segne das Sprechen und sei du bitte mitten unter uns. Amen. Und schon beim Lesen unseres Textes sehen wir, Jesus nimmt die Sünde todernst. Und das ist auch unser erster Leitpunkt. Jesus nimmt die Sünde todernst. Wir sehen in unserem ersten Vers, in Vers 6, eine Zusicherung. Die Zusicherung Gottes Gericht über die, die Jesu Jünger zur Sünde verführen. Die Zusicherung Gottes Gericht über die, die Jesu Jünger zur Sünde verführen. Wir sind als Christen nicht generell vor Verführung bewahrt. Solange wir hier noch auf Erden sind, solange wir noch in unserer Dienstzeit hier sind, sind wir mit Verführung, mit Anstoß konfrontiert. Das ist eine Realität, der wir nicht ausweichen können und auch nicht ausweichen sollen. Also es ist kein Thema, was wir wegschieben können. Wir sind nicht generell vor Verführung bewahrt. Der große Verführer, das ist Satan. Verführung ist ein Prinzip Satans. Er ist der Erfinder und der Experte. Wir sehen es im Sündenfall, 1. Mose 3, wie Satan Gottes Wort verbiegt, kürzt und ändert, um zu verführen, um zu verleiten. Und wir sehen, Satan will sogar den Herrn selbst, will Jesus verführen. Er versucht ihn. Matthäus 4, er versucht ihn zu verführen. Also, es ist ganz klar Satans Prinzip, in die Sünde hinein zu lotsen, zu versuchen. Verführung, Anstoß zur Sünde, Es kann Prüfung sein. Es kann Prüfung sein, dass eine Versuchung, eine Verführung in unserem Leben auftaucht. Und es ist die Frage, wie gehen wir damit um? Gehen wir dran vorbei oder gehen wir auf sie ein? Solange wir hier auf Erden sind, ist das unsere Herausforderung. Wir sind jeden Tag mit Versuchung, Verführung, mit Anstoß konfrontiert. Aber wir dürfen nicht vergessen, wer Satan ist. Satan ist der Kettenhund Gottes. Er kann nicht weiter, als ihm Kette gelassen wird. Gott verführt uns nicht. Gott verführt uns nicht. Die Quelle ist Satan. Aber er kann nur so weit, wie ihm Kette gelassen wird. Was ist dieser Anstoß? Was ist diese Verführung? Das ist ein Skandalon, heißt es im Griechischen. Ein Skandalon. Ein Skandal. Das ist unter anderem ein Stein, über den man fallen kann. Also etwas, was uns auf unserem Weg kurzfristig zu Fall bringt. Was uns niederreißt. Eine Falle. Vorsicht, Falle. Ein Hindernis, was uns niederreißt. Und Jesus sagt uns, in unserem ersten Vers, wer aber einem von diesem Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ihm ein großer Mühlstein um seinen Hals gehängt wird. Wir wissen, dass das sind tonnenschwere Steine. Er sagt, das wäre für ihn besser, denn er wird unter Gottes Gericht fallen. Wer das tut, wird unter Gottes Gericht fallen. Und daher dürfen wir das auch als eine Zusicherung verstehen. Wir sind mit Verführung, wir sind mit Versuchen, wir sind mit Stolpersteinen konfrontiert. Aber diese menschlichen Stolpersteine erfahren Konsequenz dafür. Nicht durch uns, sondern durch Gott. Gott sagt, das bleibt nicht folgenlos, diese Versuchung, diese Verführung. Und zugleich sagt er, und das ist die Erkenntnis, nach der Zusicherung die Erkenntnis, Verführungen, Stolpersteine, die müssen kommen. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, Vers 7. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen. Es ist notwendig. Warum ist es notwendig, dass diese Versuchen kommen? Diese Fallstricke. Wir wissen, die Welt ist auf einer geistlichen Talfahrt. Und die Welt steht unter der Erbsünde. Die Sünde ist in die Welt gekommen. Und im Gegensatz zu dem, was wir momentan gelehrt bekommen in der Welt, ist die Entwicklung der Menschheit kein Fortschritt, kein permanenter Weg nach oben. Es wird nicht alles besser, sondern wir sind auf einer geistlichen Talfahrt. Der Fortschrittsglaube ist eine Lüge. Und die Welt unter der Sünde, die ist gepflastert mit Stolpersteinen. Sie ist gepflastert mit Stolpersteinen und es werden sogar noch mehr. Wir bewegen uns auf eine Zuspitzung der Heilsgeschichte und der Weltgeschichte zu. Und dieses Pflaster aus Stolpersteinen wird immer dichter. Also Jesus sagt, diese Anstöße, die müssen kommen. Und er sagt uns an vielen Stellen, berichtet er uns, sagt er uns voraus schon von dieser Zuspitzung, von dieser Negativentwicklung in unserer Zeit. Umso später es wird, umso dramatischer werden diese Versuchungen, werden diese Stolpersteine. Doch damit verbunden ist auch gleich eine Warnung. Hüte dich davor, ein Stolperstein zu sein. Hüte dich davor, ein Stolperstein zu sein. Also wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jene Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Die Stolpersteine, sie müssen kommen, aber das ist niemals eine Entschuldigung, ein Stolperstein zu sein. Es ist niemals eine Entschuldigung, ein Stolperstein zu sein. Was bedeutet es, ein Stolperstein zu sein? Wenn ich jemand die Tür zur Sünde aufmache, wenn ich Geschwister konfrontiere mit Dingen, wo ich weiß, das bringt sie in Versuchung. Und das wissen wir, das ist auch individuell. Jeder hat seine ganz speziellen Schwachpunkte. Wenn ich jemand, der Probleme mit Alkohol hat, Alkohol anbiete, was mache ich dann? Ich versuche ihn, das ist ganz klar, das ist ganz eindeutig. Wenn ich weiß, jemand hat Probleme mit bestimmten Medien und ich zeige sie ihm, ich biete sie ihm an, ich schicke ihm einen Link, das ist ganz klar, ich versuche ihn. Wenn ich von Dingen spreche, wo Geschwister mit kämpfen, dann lege ich einen Stolperstein. Das heißt, oft kann der Stolperstein für sich betrachtet erstmal noch keiner sein. Aber weil ich ihm jemand auf den Weg lege, der besonders dort gefährdet ist, der damit zu ringen und zu kämpfen hat, wird das Ganze zum Stolperstein. Aber Jesus sagt, es muss kommen, es müssen diese Stolpersteine kommen, aber es ist keine Entschuldigung. Die äußeren Bedingungen, die Entwicklung der Heilsgeschichte und der Weltgeschichte rechtfertigen keine Sünde und keinen Anstoß zur Sünde. Gottes Heilsplan, der steht niemals im Widerspruch zu seiner Gerechtigkeit. Und deshalb warnt er davor, hüte dich, ein Stolperstein zu sein. Hüte dich davor, Dinge zu tun und zu sagen, die deine Geschwister zu Fall bringen können. Zum Stolpern bringen können. So, und jetzt geht Jesus in den nächsten beiden Versen, in 8 und 9, von der Betrachtung des Gesamtproblems stellt er den Fokus enger und schaut auf uns, auf dich und mich. Und da kommt die Ermahnung. Er sagt, trenne dich von deinen Stolpersteinen. Trenne dich von deinen Stolpersteinen. Es fällt uns leicht, was wir in Vers 7 lesen, zu sagen, wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Ja, Die Welt ist kaputt, die Welt ist voller Sünde und die Welt verführt mich halt zur Sünde. Die Welt insgesamt ist halt mein Stolperstein. Und das führt mitunter dann zu der Tendenz, dass ich versuche, mich vor der Welt zu verstecken und einzumauern, damit ich bloß nicht falle. Da draußen ist die Welt voller Stolpersteine, damit will ich nichts zu tun haben. Da will ich nicht sein. Da gehe ich nicht hin. Und jetzt geht aber Jesus in den Fokus und sagt, die Verführung der Sünde, wo ist denn die? Die liegt auch in dir und in mir. Ich lese Verse 8 und 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Die Verführung zur Sünde, die liegt fest in dir und in mir verwachsen. Das ist, was Jesus aufzeigt. Die Sünde ist ein Teil deiner und meiner alten Natur. Wir haben vor kurzem über die Quelle des Bösen gesprochen. Woher kommt das Böse in der Welt? Woher kommt das Böse in den Menschen? Und Jesus sagt, aus dem Herzen. Wir haben den Text betrachtet. Und Jesus sagt, Sünde ist Teil deiner alten Natur. Die Sünde steckt dir noch im Leib. Der Anstoß zur Sünde. Der Anstoß zur Sünde ist fest mit dir verwachsen, wie Hand oder Fuß oder Auge. Das Zeigen auf die Welt, die dein Herz verdirbt, das ist falsch. Ist genau andersrum. Wir hatten darauf geschaut. Es sind die Herzen der Menschen, die den Dreck in die Welt bringen, die das Böse in die Welt bringen. Das ist die Quelle des Bösen. Nicht umgekehrt, nicht unser reines Herz, unsere reine Persönlichkeit wird von der dreckigen Welt verschmutzt. Es ist genau andersrum. Und deshalb sagt Jesus hier, trenne dich von dem, was in dir dich zum Anstoß zur Sünde verführt. Trenne dich von deinen inneren Verführern. Und er sagt es in diesem krassen Bild. Er sagt, so hau sie ab, Hand oder Fuß. Oder reiß das Auge aus, was dich zur Sünde verführt, was dir Anstoß gibt. Er sagt, mach einen klaren Schnitt. So ernst ist das mit der Sünde. Selbst wenn du dich von deiner Hand oder deinem Fuß oder deinem Auge trennen müsstest, wäre es besser, als in die Hölle zu gehen. So ernst, sagt Jesus, ist das Thema der Sünde. Selbst das wäre ein kleines Opfer, weil es geht um viel, viel mehr. Jesus sagt, Sünde ist eine Frage von Leben und Tod. Sünde ist eine Frage von Leben und Tod. Das ist keine Kleinigkeit, kein Detail. Leben und Tod, Himmel oder Hölle. Und da sehen wir auch das Ende des Mythos von der billigen Gnade. Denn Jesus hat deine und meine Sünde auf sich geladen. Und deshalb sollen wir damit nicht spielen. Er hat für all unsere Sünden schon bezahlt. Und zwar mit seinem Leben. Er hat unseren ganzen Dreck, unsere ganze Bösartigkeit auf sich geladen. Und hat dafür gelitten. Und deshalb spiele nicht mit Sünde. Damit wir wegen unserer Sünde nicht in den Tod gehen, hat Jesus das getan. Er hat den Tod und die Strafe auf sich genommen. Deshalb spiele nicht mit Sünde. Und da sehen wir auch wieder, wie dramatisch diese Irrlehren sind der positiven Theologie. Wie sie Gott verachten und wie sie Menschen in die Gefahr bringen, den Himmel zu verpassen, das Entscheidende zu verpassen, die entscheidende Erkenntnis, den entscheidenden Schritt tun zu können. Wenn sie sagen, Sünde ist eigentlich gar nicht das Problem, es geht nur um deinen Selbstwert. Jesus sagt radikal was anderes. Es geht um Leben und Tod. Es ist keine billige Gnade. Das ist unbezahlbare Gnade. Er sagt, lieber verkrüppelt, verstümmelt oder blind in den Himmel, als scheinbar unversehrt in die Hölle. Es geht um alles. Es geht um wirklich alles. Und deshalb sagt er, trenn dich von deinen inneren Stolpersteinen. Trenn dich von deinen eigenen Verführern. Ja, es ist wahr. Natürlich sind in der Welt, sind durch andere Stolpersteine vorhanden, uns in den Weg gelegt. Aber Jesus geht ganz intensiv darauf ein, trenne dich von deinen eigenen Anstößen. Und worum geht es? Geht es faktisch um die Hand? Geht es um den Fuß oder das Auge? Eine Hand ist unser Körperteil, aber ist unser Werkzeug. Die Hand macht normalerweise nicht, was sie will. Die Hand selbst verführt uns nicht. Der Fuß selbst verführt uns nicht. Das Auge selbst verführt uns nicht. Unsere Körperteile sind unsere Werkzeuge. Sie verführen uns nicht. Das Kernproblem ist unser Herz. Unser Herz ist es, was uns verführt. Unser Herz ist es, was uns verführt. Und unser Herz ist verändert, wenn wir zu Jesus gehören. Aber es ist noch weiter in einem Veränderungsprozess. Gott schleift noch an uns. Wir wissen, der alte Adam, der kann schwimmen. Wenn wir täglich ersaufen, der kann trotzdem schwimmen. Wir haben mit ihm zu kämpfen. Unser Herz gibt uns immer wieder Anstoß zur Sünde. Deshalb brauchen wir Herzensveränderung. Und Jesus weist darauf hin, in diesem starken Bild von der abgeschnittenen Hand, vom ausgerissenen Auge. Trennung von den eigenen Verführern, das ist durchaus auch schmerzhaft. Also nicht in diesem körperlichen Sinne schmerzhaft. Aber es ist schmerzhaft. Viele, viele Angewohnheiten, Denkweisen, Redeweisen, Handlungsweisen, obwohl wir doch ein neues Leben haben, obwohl wir zu Jesus gehören, sind uns noch lieb, sind uns noch gewohnt. Es gibt noch die Leichen im Keller. Es gibt noch das, was wir aus dem alten Leben vielleicht noch nicht auf den Tisch gebracht haben. Was wir noch versucht haben, uns zu bewahren. Obwohl wir schon längst erkannt haben oder hätten erkennen müssen. Das geht nicht. Wir haben ein neues Leben. Das kann ich nicht mitnehmen. Und Jesus sagt, diese Schnitte, die können schmerzhaft sein. Weil wir verlieren alte Bekannte. Alte Bekannte, die Stolpersteine sind für uns. Und hier ist eine Doppeltätigkeit notwendig. Einerseits müssen wir diese Schnitte machen. Wir müssen sagen, ich habe erkannt, das ist falsch. Und wir müssen uns bemühen, unser Denken und unser Verhalten mit unserer kleinen Kraft, die wir haben, zu ändern. Wir müssen uns, wo es nötig ist, versuchen, auch Hilfe zu holen. Brüder oder Schwestern, mit denen wir drüber reden können, die uns vielleicht unterstützen, ermutigen oder auch mal ermahnen können. Das ist das eine. Also wir müssen selber tun. Und zum anderen müssen wir das vor Gott bringen. Wir müssen beten, damit er diese Schnitte unterstützt, damit er diese Schnitte tut. Und das beides ist nicht gegeneinander ausspielbar. Wir müssen selber tun, aber ohne Gottes Hilfe wird es uns nicht gelingen, diese Schnitte zu machen. Und andersrum, wenn wir beten, müssen wir auch selber handeln. Das ist wichtig für diese Schnitte. Also wir schauen noch einmal. Jesus nimmt die Sünde todernst und er sichert uns zu, diejenigen, die für uns Anstoß zur Sünde werden, die fallen unter seine Gerechtigkeit. Er zeigt, Verführungen müssen zwar kommen, aber das ist keine Entschuldigung, Verführer zu sein, Stolperstein zu sein. Er warnt davor, sei du nicht Stolperstein für andere. Belaste nicht das Gewissen der anderen. Führe andere nicht auf diesen Holperweg. Bring andere nicht zu Fall. Und er mahnt uns, trenn dich von deinen Stolpersteinen. Bleib nicht stehen und sag, die anderen sind schuld und die Welt ist schuld. Das Kernproblem liegt in dir selber. Du stößt dich selbst an zur Sünde. Und er sagt, mach keinen Spaß mit Sünde. Spiel nicht mit Sünde. Nimm es wirklich ernst. Mach klare Schnitte und sprich mit mir. Und lass dir auch von mir helfen. Allein wirst du es nicht schaffen. Aber du musst es auch selber angehen. So, unser Text ist eingerahmt von so einer Klammer. Wir lesen Vers 6. Wer aber einem von diesen Kleinen, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt. Und wir lesen in Vers 10, zweiter Teil der Klammer, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Also, es sind nicht irgendwelche Kleinen, sondern diese Kleinen. Das ist die Klammer um unseren Text herum. Wer sind denn diese Kleinen? Um das rauszufinden, haben sie die Verse 1 bis 5 unten auf ihrem Gottesdienstzettel nochmal mit abgedruckt. Es ist nämlich wichtig, dass wir auf den Kontext schauen, auf den Zusammenhang schauen. Wer sind denn diese Kleinen? Ich lese Verse 1 bis 5. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in die Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Nach diesem Vers sind wir eben eingestiegen in unseren Predigttext. Wer sind die Kleinen? Die Kleinen sind zuerst Kinder. Er benutzt das Bild der Kinder und er spricht von Kindern. Aber es sind nicht nur Kinder. Es sind auch die geistlich Schwachen, die geistlich Jungen. Also zuerst Kinder, dann die geistlich Schwachen, die geistlich Jungen. Und dann wird der Bogen aber noch größer. Denn er sagt, wer sich selbst erniedrigt, Jünger sind gemeint, die zu ihm gehören. Also wir haben drei Bögen. Die Kinder, dann die Schwachen und die geistlich Jungen und insgesamt seine Leute. Jesus setzt uns Kinder als Vorbild, aber nicht im Sinne von Kinder an die Macht. Das ist eine Illusion unserer Zeit, dass das etwas Gutes wäre. Nein, er sagt, werdet wie die Kinder, denn Kinder erniedrigen sich selbst in einem positiven Sinne. Kinder vertrauen den Großen, weil sie verstehen, dass sie klein sind. Sie verstehen, ich bin klein und da ist ein Großer. Und dem soll ich vertrauen, dem möchte ich vertrauen. Kinder ordnen sich unter. Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein unserer Erziehung. Und wenn sie vertrauen, sind sie dazu auch bereit, wenn sie vertrauen und daran gewöhnt werden. Sie ordnen sich unter. Weil sie wissen, ich bin klein, die sind groß. Ich weiß wenig, die Großen wissen mehr. Wenn es gefährlich ist, passen die Großen auf mich auf. Das ist alles Vertrauen. Weil sie wissen, weil sie verstehen, ich bin klein, verstehen sie auch, ich brauche Führung. Wir wissen, nicht immer nehmen Kinder das so gerne an. Aber grundsätzlich freuen sie sich, wenn ihnen jemand sagt, das ist die Richtung, in die wir gehen. Sie freuen sich über Führung und können die dann annehmen, weil sie wissen, ich bin klein, die Großen wissen den Weg. Die Großen wissen den Weg, die Großen passen auf mich auf. Und deshalb setzt uns Jesus Kinder als Vorbild. Das meint er mit sich selbst erniedrigen, wie dieses Kind. Zu erkennen, wie groß bzw. wie klein wir sind. Und wenn wir erkennen, wie klein wir sind, dann wissen wir, dass wir jemand viel Größeres brauchen, dem wir vertrauen können. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir an seiner Hand auch gehen, dann können wir folgen, können wir uns unterordnen, die Führung abgeben, weil wir die Verhältnisse verstanden haben. Wir sind klein und allein. Und da ist jemand, der viel größer ist, der den Weg weiß und der auf uns aufpasst. In diesem Sinn sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Als Erwachsene neigen wir dazu, uns größer zu machen, als wir sind. Uns mächtiger zu machen, als wir sind. Wir wollen die Zügel in der Hand haben. Das ist menschlich. Das ist menschlich natürlich. Und deshalb sagt Jesus, ihr müsst umkehren und werden wie die Kinder. Von den Erwachsenen, die Zügel in der Hand haben wollen, die meinen, alles unter Kontrolle zu haben, zu wissen, wo es lang geht, müsst ihr auf das Maß eines Kindes erst zurückgestutzt werden und sagen, bitte zeig mir, wo es lang geht. Bitte pass auf mich auf. Ich hab's nötig, ich bin nämlich klein. Auch wenn ich manchmal so tue, als wäre ich riesengroß. Ich bin klein. Ich hab's verstanden. Werdet wie die Kinder. Und Jesus identifiziert sich mit den Kindern. Und das ist sehr radikal. Er sagt das in Vers 5. Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und er sagt, damit, was ihr einem meiner Leute tut, das tut ihr mir. Das haben wir in der Bibelstunde uns angeschaut, an Matthäus 25. Das hatten wir als Lesungstext vorletzte Woche im Gottesdienst, wo er im Gericht Schafe von den Böcken scheidet und den Schafen sagt, ihr geht ins Himmelreich, ihr gehört zu mir. Und das sieht man an der Frucht eures Handelns. Denn ihr habt mich gespeist, als ich hungrig war. Ihr habt mich bekleidet, als ich nackt war. Ihr habt mich besucht, als ich krank und gefangen war. Und sie sagen, du warst doch das niemals. Du warst nie hungrig und wir haben dich gespeist. Du warst doch nie unbekleidet und wir haben dich bekleidet und so weiter. Und er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das tut er mir. So identifiziert sich Jesus mit den Seinen und vor allem mit den Kleinen. Mit denen, die faktisch klein sind und mit denen, die erkennen, dass sie klein sind, obwohl sie groß wirken. In seinem Namen aufnehmen. Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt er. Was bedeutet in meinem Namen aufnehmen? Bei den Kindern selbst bedeutet das, dass wir die Kinder unter oder beziehungsweise innerhalb Gottes Ordnung aufziehen, in seinem Namen aufnehmen. Besonders als Eltern und als Familien, aber auch in der Kinder- und Jugendarbeit, dass wir den Rahmen schaffen, den Gott vorgibt, Gottes gute Ordnung leben lassen. Dass wir nicht, wie aus dem Eingangsbeispiel, Humanismus und Psychologie und ganz viele entgegengesetzte Lehren in das Leben unserer Kinder bringen. Und zum anderen, in seinem Namen aufnehmen bedeutet, unter seinem Wort aufziehen. Dass wir Kinder mit Gottes Wort konfrontieren, dass wir sie lehren, dass wir sie ihnen lieb machen. Das bedeutet, in seinem Namen aufnehmen. Bei den Erwachsenen, wenn wir Glaubensgeschwister aufnehmen, die in Not sind, die Unterstützung brauchen, die Beistand brauchen, dann sollen wir es in seinem Namen tun. Um Jesu Willen sollen wir unserem Nächsten helfen. Es gibt viele Gründe, anderen zu helfen. Zum Beispiel, weil wir Lob dafür kriegen. Wir Anerkennung dafür kriegen. Er sagt, aber tut es in meinem Namen. Wenn es in meinem Namen tut, ist es, als wenn es mir selber tut. Und in meinem Namen bedeutet halt nicht, dass wir Jesu Namen immer wieder sagen oder so. Auch da gibt es da bestimmte Tendenzen, dass der Name Jesu fast magisch gebraucht wird. Darum geht es nicht. Sondern, dass wir es aus Liebe zu Jesus machen. Dass wir aus Liebe zu Jesus uns um die Geschwister kümmern. Und dass wir aus Liebe zu Jesus uns um die Kinder kümmern, um die eigenen und auch um die anderen, die uns anvertraut sind. Darum geht es, das ist das Entscheidende. Im ersten Vers unseres Predigttextes haben wir gehört, wer bei einem von diesen Kleinen, wir haben jetzt geklärt, wer die Kleinen sind, wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser und so weiter. Und er schließt diese Klammer mit, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Menschlich neigen wir dazu, das zu verehren, was groß und stark ist. Was groß und stark und mächtig und fehlerlos ist. Das bekommt oft unsere menschliche Bewunderung, unsere Achtung, unseren Respekt. So was Tolles, so was Großes, so was Starkes. Bei Gott ist es andersrum. Gott gebraucht die Schwachen. 2. Korinther ist dieser sehr bekannte Vers, der auch immer Jahreslosung war. Und er hat zu mir gesagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott wählt das Schwache, das Zerbrechliche. Und er sagt, verachtet keinen dieser Kleinen, gebt keinem dieser Kleinen Anstoß zur Sünde, verführt keinen dieser Kleinen. Nehmt euren Fokus weg von den menschlich-weltlich Großen und Mächtigen und habt Achtung und Wertschätzung für die Kleinen. Passt gut auf die Schwachen auf. Und Vers 10 sehen wir, also seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Wie sehr Jesus das betont, ihre Engel, er spricht von den Kleinen. Also sind nicht spezielle Engel der Kinder. Die Engel derjenigen, die erkennen, dass sie klein sind. Die Engel, die zu Jesus gehören. Die Engel derjenigen, die werden wie die Kinder. Die sagen, ich hab nichts in der Hand und ich brauche jemand Großes, der auf mich aufpasst, der mir zeigt, wo es lang geht und der mich verändert und der mich rettet. In unserem letzten Vers, in Vers 11, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Ja, wir sind schwach und wir sind klein. Und wenn wir neues Leben geschenkt bekommen haben, dann haben wir das erkannt. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern lassen. Wir leben in unserem Alltag. Wir leben in einer Realität, wo wir Leitungsaufgaben haben. Auf der Arbeit, in der Familie, an verschiedenen Stellen. Wo es wichtig ist, dass wir feststehen oder auch, dass wir bestimmte Sachen durchsetzen. Und dann brauchen wir wieder diese Erinnerung. Werdet wie die Kinder. Wir sind schwach und klein. Und wir werden aber gestärkt, wenn wir das eingestehen. Wenn wir uns darauf wieder besinnen, wenn uns das wieder bewusst wird, wenn wir das zulassen. Wenn wir von Gott diesen menschlichen Stolz, der sich immer wieder anhäuft, beiseite schieben lassen, dann werden wir wieder gestärkt. Solange wir die Hände geschlossen halten, kann nichts reingelegt werden. Wenn wir sie aufmachen, können die Hände gefüllt werden. Aber wir müssen erst zeigen, ich habe leere Hände. Ich habe leere Hände. Ja, werdet wie die Kinder. Erkennt eure Schwäche und Hilflosigkeit. Das sagt uns Jesus. Dann ist er für uns da. Ist er für dich und mich da. Das ist Bekehrung. Bekehrung ist zu erkennen, ich bin nicht so groß, wie ich immer dachte, wie ich mich selbst gemacht habe, wie mich andere auch gemacht haben. Und ich habe es ihnen gerne geglaubt. Bekehrung bedeutet zu erkennen, in welchem Maßstab stehe ich gegenüber Jesus. Und wie wichtig ist es, dass er, der ohne Sünde ist, der so viel größer ist, für mich da ist, dass er mich rettet, dass er groß genug ist, um mich aus meinem eigenen Sumpf rauszuziehen. Die Sünde, der Anstoß zur Sünde, schmeißt uns nieder. Wir haben immer wieder jetzt dieses Bild des Stolpersteins gesehen. Der Stolperstein macht was? Wir stolpern, wir fallen auf die Nase. Wir liegen am Boden. Aber Jesus, der so viel größer ist, der hilft uns wieder auf. Wir dürfen nicht mit Sünde spielen. Aber wenn wir fallen, hebt er uns wieder auf. Und darauf können wir uns verlassen. Er lässt uns nicht am Boden liegen. Und er ist recht, drückt uns niemals runter. Im Gegenteil, er hebt uns wieder auf. Und er verändert unser böses Herz, was uns selbst Anstoß zur Sünde wird, immer wieder. Aber er verändert es immer weiter. Das ist wichtig, dass wir darum bitten. Herr, veränder mein Herz jeden Tag. Er verändert unser Herz in dem Sinne, dass er diesen Verführer, diesen alten Adam, der noch drin steckt, der uns nicht mehr kriegt, aber der immer noch uns eigentlich versklaven will. Er kommt nicht mehr richtig ran, aber er nimmt ihn immer weiter aus unserem Leben raus. Er hat jetzt schon keine Herrschaftsmacht mehr über uns, wenn wir zu Jesus gehören. Aber Jesus schneidet ihn Stück für Stück aus unserem Herzen raus. Und er schenkt uns an der Stelle ein neues Herz. Er wirkt an uns. Und weil er, dieser Große, der Herr des Universums, er wirkt an jedem Einzelnen von uns, der zu ihm gehört. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit dieser Sünde nicht spielen, dass wir sie nicht relativieren. Dass wir die Sünde nicht kleiner machen, als sie ist. Aber wir brauchen keine Angst mehr haben. Jesus hat die Frage von Himmel oder Hölle für uns entschieden, wenn unser Leben ihm gehört. Wenn er wirklich unser Herr ist, dann hat er all das schon von uns genommen. All diese Konsequenz, die Frage von Leben und Tod hat er entschieden. Aber weil sein Opfer so groß war, weil er alles für uns gegeben hat, sollen wir sehr ehrfürchtig damit umgehen. Und sollen vorsichtig, behutsam mit unseren Mitmenschen, mit unseren Geschwistern umgehen. Und auch da dürfen wir Gott bitten, dass er uns lehrt und aufzeigt, wo wir Anstoß zur Sünde geben. Wo wir es noch nicht bemerkt haben, wo wir es noch nicht kapiert haben, wie wir anderen Stolpersteine in den Weg legen, dass wir sensibler werden dafür. Und wir dürfen dankbar sein. Wir dürfen dankbar sein, dass wir, obwohl wir so klein sind und gerade weil wir so klein sind und es eingestehen dürfen, dass wir jemand haben, der auf uns aufpasst, der uns rettet, der uns durchträgt und der uns garantiert zum Ziel bringt. Wir dürfen dankbar sein, dass diese alles entscheidende Frage, jemand für uns löst, und zwar der Einzige, der sie lösen konnte. Und dass wir in allen Herausforderungen, die wir in unserer Lebenszeit noch vor uns haben, bei jedem Mal, wo wir nochmal auf die Nase fallen, dass wir nicht da liegen bleiben. Er hebt uns wieder auf. Darauf dürfen wir uns verlassen. Amen.